Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 41. Wir werden sehen, wo wir landen. Der Einstieg als Jungingenieur. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, ich habe einige Hörer, die entweder noch im Studium stecken oder gerade in ihrem Job als Ingenieur begonnen haben. Das habe ich so ein bisschen über die Hörerfeedbacks und auch über das Hörertreffen der letzten Monate immer wieder als Rückmeldung bekommen, auch als Fragen. Und so werde ich halt heute eine Episode speziell für euch machen. Ihr merkt schon, in dieser Episode werde ich mal bewusst in die zweite Form, also Du, gehen. Das fällt für mich halt eben ein wenig leichter, die Themen des Berufseinstiegs anzusprechen. Und ich mache das auch im Bechatscha-Podcast so. Das ist halt insgesamt etwas angenehmer, wenn man gerade über so ein Thema redet. Ich habe nebenbei auch die Situation, viele meiner Studenten an der HTW, wo ich ja als Dozent für Systems Engineering unterwegs bin, fragen mich auch so zum Abschluss des Semesters, wie es ist, was passiert, wenn sie so in den Beruf gehen, was ihr so ihre Sorgen oder auch ihre Wünsche sind. Ja, und ich habe, wie gesagt, auch einige Hörerfragen zum Berufseinstieg und zum Job erhalten und werde eben in dieser Episode mal so die Phase vom Ende des Studiums bis in die ersten Jahre der beruflichen Tätigkeit betrachten. Ich habe die Fragen zusammengefasst und meine Antworten in dieser Episode, sodass vieles davon meine sehr persönliche Sicht auch ist. Aber es würde mich natürlich auch freuen, wenn das ein oder andere ein Gedankenanstoß für euch ist. Ganz wichtig, bevor ich gleich einsteige in die Fragen, das ist meine eigene subjektive Sicht aufgrund meiner Erfahrung. Nichts von dem, was ich jetzt gleich erzähle, ist statisch, nichts ist richtig, nichts ist falsch. Es geht mir einfach nur darum, euch meine Erfahrung weiterzugeben, damit ihr selbst entscheiden könnt, wie ihr euren Weg geht. Und bevor ich in die Fragen einsteige, möchte ich euch auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was mein Weg so war. Ich habe eine Ausbildung gemacht, damals zum Kommunikationselektroniker Informationstechnik. Und das war halt so, mir hat es immer irgendwie gelegen. Ich habe als Kind immer die Fernseher bzw. die Radios auseinandergenommen. Meine Mutter hat mich da hingeschoben und hat gesagt, so, Sohn, Ausbildung, wenn du das hast, habe ich meine Pflicht als Mutter getan. Ja, das war mein Ziel meiner Mutter, wenigstens eine Ausbildung. Und dann kann er selber entscheiden und selbst verantwortlich für das, was er tut. Das war 1994. Ich habe dann im Zivildienst, den ich im Anschluss an meine Ausbildung gemacht habe, mich entschieden, doch zu studieren. Habe mein Fachabi nachgeholt, bin 96 dann mit dem Fachabi zur Uni gegangen. Hatte so ein bisschen das Problem, was genau mache ich, will ich eigentlich machen. Meine Ausbildung war, ja, heute würde man sagen, Fachinformatiker, sehr stark also Software, Embedded Software, ausgerichtet. Das fand ich immer spannend, hat mir Spaß gemacht, aber irgendwie fand ich auch die anderen Fachdisziplinen Elektronik und Maschinenbau spannend und bin dann über Mechatronik gestolpert in Bochum, habe dann Mechatronik angefangen zu studieren, habe dann bei Bosch meine Diplomarbeit geschrieben, spannenderweise über eine modellbasierte Software-Test, das war im Jahr 2000 und ein Thema, was bis heute noch sehr aktuell ist, wo ich auch immer wieder verwundert war, wie früh wir damals da dran waren mit dem Thema bei Bosch. Ja, was kam danach? Ich habe danach angefangen, mich halt zu bewerben. Ich hatte bei Bosch Chancen einzusteigen nach dem Studium, nachdem ich meine Diplomarbeit fertig hatte. Aber fand es auch interessant, mal zu schauen, was gab es noch. Habe dann verschiedene Bewerbungen geschrieben, habe dann mit verschiedenen Firmen Bewerbungsgespräche gehabt. Das Spannende, was ich erlebt habe, damals Mechatronik war total neu. Und das Ergebnis war, dass ich einmal von einem Personaler die Rückmeldung kriegte, Herr Pfingsten, was sollen wir mit ihm, Mechatronik, was ist denn das? Sie haben ja alle drei Bücher nur zum Drittel gelesen. Ja, das wird dann spannend in so einem Gespräch. Naja, wie gesagt, ich hatte am Ende des Tages dann ein Angebot von Bosch in Schwieberdingen anzufangen oder eben von Heller. Im Jahr 2000 habe ich mich dann für Heller entschieden, weil dort das so war, dass ich halt verschiedenste Sachen ausprobieren kann. Offiziell bin ich eingestiegen als Entwicklungsingenieur Embedded Software, habe dann allerdings auch von vornherein gesagt gekriegt, okay, du musst dich aber um mehr kümmern, also du bist jetzt nicht nur irgendein Fachspezialist. Das fand ich ganz spannend, das war mein Grund, warum ich dann zu Heller gegangen bin. Habe dann dort, wie gesagt, Embedded Softwareentwicklung gemacht, war dann relativ schnell dann auch für System verantwortlich, auch Softwareprojektmanagement und habe dann auch dort als Troubleshooter irgendwann gearbeitet. Und und was aber schon immer so seit meiner Ausbildung mein Ziel war, war die Selbstständigkeit. Ich wollte unterwegs sein in der Welt, wie so auf Wanderschaft, viele Dinge erleben, viele Eindrücke gewinnen. Und für mich war das einfach der Weg der Freiberuflichkeit. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, diese Entscheidung, dass ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich schon 94 getroffen. Das heißt, dass ich es machen will, habe ich 94 getroffen. Habe dann gesagt, okay, Studium, Abschluss des Studiums, ist es dann das Richtige? Habe dann aber gesagt, nee, mach mal erstmal 5 Jahre als angestellter Ingenieur und dann gehst du. Und habe dann wirklich auch 2005 mich in die Freiberuflichkeit begeben und bin seitdem unterwegs. Ja, einfach nur nochmal für euch zum Hintergrund, was so mein Weg war als Ingenieur. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf die Fragen der Studenten und der Absolventen eingehen, die mich über diverse Kanäle erreicht haben. Und die erste Frage, auf die ich mal eingehe, ist, kann ich als Frau im Ingenieursumfeld erfolgreich sein? Und da sage ich ganz offen und ehrlich, die Frage hat mich am meisten überrascht, weil ja, natürlich, selbstverständlich, ich persönlich liebe es gerade mit Frauen im Ingenieursumfeld zusammenzuarbeiten. Es ist total bereichernd. Ich selber habe häufig erlebt, wie es ist, in reinen Männerteams zu arbeiten, weil gut, Ingenieure sind natürlich nun mal häufig von ihrem Themenfeld sehr männerdominierte Fachbereiche und habe dann aber mehr und mehr auch erlebt, wie das ist, gerade im internationalen Kontext, wenn Frauen dazukommen, also Ingenieurinnen. Und ich muss sagen, ja, gerade in Deutschland ist es so, dass dieses Thema sehr offen ist. Ja, gerade bei internationalen Firmen könnt ihr sehr erfolgreich sein. Ich kenne eine Ingenieurin, die mittlerweile Gesamtprojektleiterin ist und ein Team von 50 Leuten verantwortet. Sehr erfolgreich, Mutter von einem Kind, macht einen absoluten Top-Job und hat viel Spaß bei ihrer Arbeit. Also ja, die Frage kann ich nur absolut beantworten mit ja, ihr könnt als Frauen auch im Ingenieursumfeld erfolgreich sein. Kommen wir zu Frage 2. Welchen Job soll ich mir suchen? Das ist so die häufigste Frage, die mich irgendwie erreicht. Ich kenne das selber aus meiner Zeit, als ich dann irgendwann das Studium abgeschlossen hatte. Gerade mit der Mechatronik ist es ja so diese Sache, was mache ich damit? Und wir haben damals mal einen Hinweis bekommen von unserer Projektmanagement-Professorin, der mich bis heute eigentlich begleitet. Und die sagte zu uns, ach, wissen Sie was, machen Sie das, was Ihnen von der Hand geht. Und da so war es dann auch meine Entscheidung, dann doch wieder in Richtung Software Engineering am Anfang zu gehen, weil das war das, was mir so von der Hand ging. Ich konnte irgendwie mit diesen technischen Systemen umgehen, habe viel mit Software programmiert, aber auch das große Ganze verstanden. Es ist so meine Leidenschaft gewesen und habe dann aber mehr und mehr mich weiterentwickelt als Systemingenieur. Dadurch, dass ich ja auch diese Ausbildung im Hintergrund hatte, war das irgendwo ein Weg, der klar war. Und ich kann das nur weitergeben, diese Empfehlung, macht das, was euch von der Hand geht, da seid ihr richtig gut drin. Alles andere, wo ihr euch konzentrieren müsst, ist in der Regel etwas, wo ihr nicht so gut sein könnt, weil ihr euch eben konzentrieren müsst auf das, sondern weil es euch nicht zufliegt und eben schaut, was eure Leidenschaft ist, weil da könnt ihr richtig gut sein und auch Spaß haben in eurem Job. Und das muss ich sagen, ist das, was am Ende zählt. Habt Spaß in dem Job, den ihr ausfüllt und euer Leben ausfüllt. Ja, kommen wir zur dritten Frage. Ich habe so eine Frage bekommen, auch von den Studenten. Was ist so in Deutschland der Unterschied zwischen kleinen und großen Firmen? Einfach ein bisschen Hintergrund. Die Studenten, dieser Masterstudiengang ist ja international. Da sind aus diversesten Ländern dieser Welt Studenten dabei. Und nicht überall ist es so wie bei uns in Deutschland, dass es verschiedene Firmen und so einen klassischen Mittelstand gibt. Und da war halt eben diese Frage, was ist der Unterschied? Und ich kann da an der Stelle nur sagen, welche Firmengröße, Firmenstruktur ihr bevorzugt, ist Geschmackssache. Da ist jeder anders. Ich habe halt in allen drei Arten, also von der kleinen bis zur mittelständischen bis zur großen Firma, meine Erfahrung gemacht. Ich habe in einem kleinen 10-Mann-Ingenieurunternehmen meine Ausbildung gemacht. Ich habe in einem mittelständischen Unternehmen bei Heller als angestellter Ingenieur gearbeitet. Und ich habe eben in einem großen Konzern bei Bosch damals mein Studium abgeschlossen und meine Diplomarbeit geschrieben. Das heißt, ich habe so alle drei verschiedenen Firmengrößen erlebt. Und ja, das ist sehr unterschiedlich und ich möchte das mal so ein bisschen aufdröseln. Also wie gesagt, es gibt diese drei typischen Vertreter, es gibt Mischformen dazwischen, aber am Ende des Tages kann man es so auf seine Einheit immer runterbrechen. Und was so typisch ist bei einem kleinen Unternehmen, das bedeutet, wenn ihr dort als Ingenieur arbeitet, ihr habt sehr schnell sehr viel Verantwortung. In der Regel habt ihr eigentlich auch kein Budget oder ein ganz, ganz fokussiertes Budget. Es ist nun mal so bei kleinen Unternehmen, dass ihr wenig Jobsicherheit habt, wobei ich das in Anführungsstrichen setzen möchte. Was heißt wenig Jobsicherheit in der heutigen Zeit als Ingenieur? Ich glaube, wir haben da kein Problem, was Jobs finden angeht und dementsprechend ist dieses Thema nicht gravierend, also es hört sich jetzt schlimmer an vielleicht, als es ist, aber es ist nun mal so, in einem kleinen Unternehmen als Ingenieur ist es auch relativ schnell die Decke dünn und dann kann es durchaus sein, dass das Thema Job dann in Frage steht. Was ich persönlich aber nicht für schlimm halte, weil es einfach auch dann Veränderung bedeutet, die wieder spannend ist. Aber was auch typisch ist für so ein kleines Unternehmen, es ist sehr eigentümergesteuert. Also am Ende des Tages gibt es in der Regel den Gesellschafter und Geschäftsführer und dann noch vielleicht 5 oder 10 Angestellte. Das heißt, ihr seid sehr dran am Alltag dieses Unternehmers. Der große Vorteil eines kleinen Unternehmens, ganz klar, absolut kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist so meine Erfahrung aus der Lehre schon damals gewesen. Viele Dinge sind in mittelständischen und großen Unternehmen überhaupt gar nicht möglich, viele Ideen anzutriggern. Das heißt, gerade dort in kleinen Unternehmen könnt ihr sehr viel gestalten. Ihr habt wahnsinnig schnell Verantwortung. Das hat mir auch immer gut gefallen. Schnell Verantwortung bedeutet auch hohe Lerneffekte. Ja, das heißt, ich muss mich um Themen kümmern, mit denen ich normalerweise in einem großen Unternehmen gar nicht konfrontiert bin. Und dementsprechend, das bedeutet, wenn ich Probleme lösen muss, lerne ich auch. Und ihr habt wirklich wenig Hierarchie. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, dass ihr mehr oder weniger täglich mit dem Unternehmer zu tun habt und viele Dinge darüber viel, viel schneller nach vorne bringen könnt. Ein klarer Nachteil von kleinen Unternehmen eben ist, manchmal ist es so, kleine Unternehmen unterliegen schlicht und einfach dem Marktgesetz. Das bedeutet, ein guter Unternehmer kann unter Umständen auch manchmal die Strategie wechseln müssen. Ich habe das erlebt, als Unternehmer bin ich durch die Auto- und Wirtschaftskrise gegangen und da können dann schnelle Strategiewechsel erfolgen. Wichtig ist, dass er es euch erklärt, warum dieser Strategiewechsel erfolgt und dass das nicht alle 2 Monate passiert, sondern vielleicht dann mal. Aber es kann durchaus sein, dass heute es hieß, okay, das ist unser großer Weg und dann hat er festgestellt, okay, wir sind im falschen Wald unterwegs. Da werden wir untergehen, da müssen wir vielleicht in einen anderen Wald wechseln. Und diese Strategiewechsel sind nun mal bei kleinen Unternehmen durchaus an der Tagesordnung. Es ist eben halt ein kleines, sehr flexibles U-Boot und nicht so ein großer Dampfer. Gut, das mit dem wenig Jobsicherheit hatte ich schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde das, wie gesagt, relativ. Gerade die guten Leute sind schwer zu finden und kleine Unternehmen werden den Teufel tun, ihre guten Leute an die Sonne zu setzen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, da sind keine großen Euros auf Konten, die halt auch mal für ein halbes Jahr die Jobsicherheit garantieren, wie das vielleicht in so einem dicken Tanker eines großen Unternehmens ist. Was nicht heißt, dass auch beim großen Unternehmen die Jobs nicht sicher sind. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ganz wichtig, kleine Unternehmen haben sehr viele Vorteile, aber auch einfach ein paar Nachteile. Und ist es ein persönlicher Geschmack, ob ich da arbeiten möchte oder nicht? Kommen wir zum mittelständischen Unternehmen. Das mittelständische Unternehmen ist eigentlich so, ich habe deutlich weniger Verantwortung in der Regel. Ich habe häufig auch ein sehr definiertes Budget und sie sind Gesellschafter gesteuert. Was bedeutet das? Auf der einen Seite, ich bekomme Verantwortung übertragen, aber mit Sicherheit nicht die Verantwortung, die ich in einem kleinen Unternehmen bekomme. Und es gibt in der Regel auch viel klarer definiertere Budgets für das, was zu tun ist. Und Gesellschafter gesteuert bedeutet, es gibt in der Regel bei mittelständischen Unternehmen mehrere Gesellschafter. Das kommt entweder über die Geschichte des Unternehmens, weil halt über die Familie eben halt der Gründer ausgestiegen an seinen Nachfolger weitergegeben hat, dementsprechend häufig mehrere Gesellschafter ist. Oder ihr seid in einem mittelständischen Unternehmen, was gegebenenfalls kapitalorientiert ist. Das ist in der Regel auch so, dass ihr Gesellschafter gesteuert sind, diese Unternehmen. Das heißt, dort ist mit Sicherheit Entscheidungen nicht so schnell, wie sie in einem kleinen Unternehmen sind. Der Vorteil auch bei mittelständischen Unternehmen, gerade bei kleineren mittelständischen Unternehmen ist, sie sind in der Regel auch offen für neue Ideen. Sie haben in der Regel auch Geld für neue Ideen, zumindest ein bisschen mehr als kleine Unternehmen. Es gibt ein bisschen mehr Jobsicherheit im Verhältnis zu einem kleinen Unternehmen, wie gesagt, aber ich sehe das alles relativ mit der Jobsicherheit. Und es gibt eben halt auch gemischte Hierarchien. Das heißt, ich habe durchaus auch bei mittelständischen Unternehmen die Situation, dass es Hierarchien gibt, mal mehr, mal weniger, und die das entsprechend auch kompliziert machen können. Auf der anderen Seite, durch diese Hierarchien, die nicht so groß sind wie in einem großen Unternehmen, kann ich durchaus auch mal quer gehen und bestimmte Dinge anschubsen, die durchaus dann wiederum eine neue Idee sein können oder sowas. Der Nachteil von mittelständischen, gerade von eingefahrenen, alteingesessenen mittelständischen Unternehmen sind, sie sind eben sehr eingefahren auf ihre Erfolgsmodelle. Das heißt, wenn dieses mittelständischem Unternehmen, was ja mal früher vielleicht auch ein kleines Unternehmen war, ein Geschäftsmodell gefunden hat, was erfolgreich ist, das heißt, auf dem es in den letzten 15, 20, 50 Jahren erfolgreich arbeiten konnte, dann ist es oft so, dass sie wenig bis gar nicht bereit sind, diese Erfolgsmodelle abzulegen. Was ich verstehen kann auf der einen Seite, weil es war ja erfolgreich, auf der anderen Seite aber auch bedeuten kann, man kann mit solchen alten Erfolgsmodellen auch durchaus baden gehen. Es gibt ja genug Beispiele davon, von bekannten deutschen mittelständischen Unternehmen, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und dann baden gegangen sind. Also das ist ein typischer Nachteil bei mittelständischen Unternehmen. Was auch bei mittelständischen Unternehmen schon ein Thema ist, Politik spielt eine Rolle. Ja, das heißt auch da, das ist mit kleinen Unternehmen in der Regel wenig vorhanden, aber bei mittelständischen Unternehmen geht das schon los mit dem ganzen Thema Politik. Und selten ist es auch so, dass es eine persönliche Jobverantwortung des Managements gibt. Also auch da wieder zum Thema Jobsicherheit. Die haben in der Regel dann die Situation, dass sie sich vielleicht ein, zwei Leuten verpflichtet fühlen, aber durch die Hierarchien nach oben hin ist es so, dass dann der Mitarbeiter dann auch nicht mehr so persönlich bekannt ist. Das heißt, wenn es in so einem Unternehmen dazu kommt, dass die Jobs gekürzt werden, dann ist das ähnlich wie in einem kleinen Unternehmen. Nur das kleine Unternehmen macht sich Gedanken, wie viel kostet diesen Mitarbeiter wieder neu einzustellen und aufzubauen. Und das ist manchmal teurer, als ihn irgendwie versuchen zu halten. Bei mittelständischen Unternehmen kann es sein, dass ihr da auch die Situation habt, dass es eben keine persönliche Jobverantwortung des Managements gibt. Gut, und dann kommen wir nochmal zum dritten Unternehmenstyp, dem großen Unternehmen. Da habt ihr in der Regel keine Verantwortung. Da habt ihr manchmal ein Budget, nicht immer, manchmal. Und große Unternehmen sind in der Regel aktiengesteuert. Das heißt, also gibt es eine Interessensgruppe, also Stakeholder, die mit Sicherheit Dinge in irgendeine Richtung treiben, die ihr nicht immer verstehen könnt, weil es einfach völlig andere Situationen. Ich habe das selber erlebt, wo ich dachte, mein Gott, wo geht denn das hier hin? Weil die Gesellschaft, die Aktieninhaber, aktiengesteuerten Inhaber dieses Unternehmens einfach eine Richtung eingeschlagen haben, die mit Sicherheit für die Leute, die im Alltag mit ihren Produkten dieser Firma zu tun haben und die entwickeln, klar in Richtung Katastrophe lief, aber die Aktieninhaber, also die Leute, die dahinter standen, wollten diese Richtung und dann hat die Geschäftsführung oder der Vorstand das umzusetzen. Ein Vorteil, sage ich ganz offen, bei großen Unternehmen ist eine relative Jobsicherheit. Wie gesagt, das ist auch nicht immer gegeben, aber ein großes Unternehmen, da ist es einfach so, dass als angestellter Ingenieur in der Entwicklung einfach erstmal nur eine Personalnummer ist, was dazu führt, dass die Jobsicherheit nach gewisser Zeit gegeben ist. Über familiären Stand, wie lange ich in dem Unternehmen bin und so weiter und so weiter. Aber aus meiner persönlichen Sicht haben große Unternehmen doch einige Nachteile. Große Unternehmen sind in der Regel extrem eingefahren, noch viel stärker als mittelständische Unternehmen. Also da etwas nach vorne zu bewegen, was so den Kern des Unternehmens vielleicht betrifft, das könnt ihr in der Regel vergessen. Dann erlebe ich gerade in großen Unternehmen so eine 9-to-5-Einstellung. Das ist bei kleinen Unternehmen gar nicht der Fall. Bei mittelständischen Unternehmen kommt es so ein bisschen auf den Führungsstil an. Bei großen Unternehmen ist es definitiv in der Regel so 9-to-5. Ich habe das auch erlebt, wo ich dann dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Wenn ich 3 Minuten nach 9 durchs Werktor kam, kriegte ich dann direkt erstmal eine Ansage. Also das sind so Sachen, wenn man dann bis nachts unterwegs ist in den Testfahrzeugen und Sachen entwickelt und dann morgens früh 3 Minuten zu spät durchs Werktor kommt. Naja, aber das sind halt auch typische Verhaltensweisen, Verhaltensmuster von großen Unternehmen. Ihr werdet erleben, große Unternehmen sind in der Regel politikbesessen und sehr stark über die Politik gesteuert. Jetzt meine ich damit nicht die Politik in Berlin, sondern Firmenpolitik, also Menschen, die im Unternehmen Politik machen. Sie haben häufig starre Strukturen, was oft immer so verneint wird. Unsere Strukturen sind flexibel. Ja, wir machen ja auch immer regelmäßig alle 3 Jahre eine Umorganisation, aber am Ende des Tages bleibt das eigentlich so, wie es ist. Ich habe erlebt als so ein Thema, es gibt recht wenig Lerneffekte. Das war so ein bisschen meine Entscheidung, warum ich damals vom Bosch zu Heller gegangen bin. Bei Bosch hätte ich mit Sicherheit sehr spannenden Job machen können. Es ist auch definitiv ein tolles Unternehmen. Aber dieser Job ist in der Regel so, ich habe ein Eingangskörbchen als Entwicklungsingenieur, ich habe ein Ausgangskörbchen als Entwicklungsingenieur. Meine Verantwortung ist es, von links nach rechts den ganzen Tag rüber zu schaufeln. Da sind nicht so wahnsinnig viele Lerneffekte bei. Ich habe auch so die Erfahrung, Energie geht ins Nichts. Ja, also wenn ich irgendwo Energie reinstecke, dann habe ich irgendwann das Gefühl, so warum habe ich das hier eigentlich gemacht? Und es ist definitiv keine persönliche Jobverantwortung des Managements in dieser Form, die ich jetzt meine, was Langfristigkeit angeht, vorhanden und häufig auch sehr hohe Hierarchien. Wie gesagt, das sind so die 3 typischen Unternehmensgruppen. Meine sehr subjektive Sicht darauf, das sehen mit Sicherheit andere anders. Ja, also dementsprechend, es gibt kein richtig oder kein falsch, es ist einfach nur das, was ich so erlebt habe. Welchem Unternehmen ihr, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dann anfangen wollt, ist wie gesagt eigene Geschmackssache. Probiert's aus, ihr werdet es selber feststellen, welches Unternehmen für euch vielleicht das Ideale ist. Müsst ihr selber finden. Also für mich war das kleine Unternehmen oder das kleine mittelständische Unternehmen etwas, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. In einem Großunternehmen war einfach nicht so mein Ding. Ist es mit Sicherheit bei anderen anders. Ja, kommen wir zur Frage Nummer 4. Wie gehe ich mit alten und eingefahrenen Kollegen um? Ja, diese Frage finde ich sehr spannend. Erstmal kann ich nur sagen, Respekt. Respektiert die erfahrenen Kollegen, aber hinterfragt, was sie machen. Oft ist es so, diese erfahrenen Kollegen sind manchmal 25 Jahre in diesem Unternehmen. Sie steuern stark auf die Rente zu und sind so eingefahren in ihrem Ding und sind so gefangen in dem, was sie tun. Und manche sind noch offen für Neues, aber in der Regel wird sowas häufig sehr skeptisch gesehen. Ich kann nur empfehlen, wie gesagt, geht mit Respekt mit diesen Ingenieuren um. Wenn ihr einen guten Draht zu diesen erfahrenen Ingenieuren findet, dann habt ihr eine wahnsinnig spannende Erfahrungsquelle. Auf der anderen Seite müsst ihr aber auch immer wieder bewusst sein, dass diese erfahrenen älteren Ingenieure, sage ich jetzt mal, nicht mehr so flexibel bereit sind, irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren. Das ist einfach so. Sie haben damals viele neue Dinge ausprobiert. Jetzt haben sie ihre entsprechenden Phase als Ingenieur in der Entwicklung, wo sie sagen, ja, das, was ich kenne, das funktioniert hervorragend. Das hat die letzten 15 Jahre funktioniert. Warum soll ich es anders machen? Wie gesagt, mit viel Fingerspitzengefühl umgehen. Aber das bedeutet aber auch nicht, dass ihr euch davor fürchten müsst oder Angst haben müsst vor diesen Kollegen. Sie sind einfach ein wertvoller Schatz innerhalb des Unternehmens, aber eben auch nur das. Müsst ihr eben halt schauen, wie er damit umgeht, ist manchmal ein bisschen knifflig. Ja, kommen wir zur fünften Frage. Was ist meinem Chef wichtig? Also, ich kann das so ein bisschen beantworten aus der Situation. Ich bin in meinen Rollen irgendwie immer Chef gewesen. Egal, ob es Projektleiter war, Troubleshooter war, jetzt bin ich auch Chef. Ich habe ja ein kleines Unternehmen mit mehreren Angestellten, sodass ich da entsprechend aus den verschiedenen Sichten immer ein bisschen diese Frage beantworten kann. Also was ich empfehlen kann, klärt aus eigenem Antrieb die Erwartung des Chefs. Weil jeder Chef hat unter Umständen andere Erwartungen und wenn das im Nachhinein auffällt, dass das auseinanderlief, ist das immer irgendwie eine total unangenehme Situation für beide Seiten. Ja, also nicht nur für den Chef, der eigentlich dafür verantwortlich ist, der aber auch in den ganzen anderen Sachen verantwortlich ist, sondern auch für den Angestellten. Klärt das, wie gesagt, aus eigenem Antrieb, geht auf euren Chef zu und sagt, okay, was ist dir wirklich wichtig? Und mein Tipp an dieser Stelle ist, eine Frage, die ich auch als Trainer oder als Speaker immer wieder stelle, ist, was ist wirklich Voraussetzung für Zufriedenheit? Und wenn ich durch diese Tür gehe, wann würdest du sagen, super, das war top, dieser Mann hat richtig gut was in dem Projekt gebracht? Dann kriegt ihr oft die Antworten, die wirklich wertvoll sind von eurem Chef. Was aber auch wichtig ist, lasst euch nichts vormachen. Also gerade Chefs in großen mittelständischen Unternehmen oder auch in Großkonzernen sind eben in der Situation, dass sie euch auf die lange Bank unter Umständen schieben mit euren Fragen, weil irgendwelche wichtigen Gründe gerade sind. Lasst euch da nichts vormachen. Das ist manchmal Überforderung. Manchmal ist es aber auch schlicht die Tatsache, dass sie sich da keine Gedanken machen können oder wollen oder nicht die Zeit dafür haben, dementsprechend einfach dann auch hartnäckig sein und hinterher gehen und sagen, so, mir ist das aber wichtig, dass ich weiß, was für Erwartungen an mich gestellt werden. Und was ganz wichtig ist, gerade im Umgang mit Führung, ich werde mit Sicherheit noch ein paar Episoden zum Thema Führung machen, aber ihr müsst lernen, mit Politik umzugehen. Das ist im Prinzip fast egal, in welcher Größe des Unternehmens, das wird natürlich umso mehr, umso größer das Unternehmen ist, aber wir Ingenieure sind in der Regel, was so Politik angeht, nicht wirklich Firmen und da müssen wir einfach lernen, weil das ist normal. Wo Menschen sind, wird Politik gemacht und ich muss zumindest verstehen, wie Politik funktioniert, wie Macht funktioniert. Macht an sich ist neutral, ist nichts Gutes, nichts Böses. Macht ist einfach neutral in sich. Es ist die Frage des Menschen, was er daraus macht mit seiner Macht. Und da müssen wir auf jeden Fall als Ingenieure lernen, mit umzugehen. Ist so. Also wenn es nicht tut, kann ich an der Stelle sagen, werdet ihr früher oder später entweder gewisse Dinge nicht verstehen, die passieren, oder eben halt euch fragen, was da an euch vorbeigelaufen ist. Lernt mit Politik umzugehen, fragt die alten, erfahrenen Kollegen, das sind oft erfahrene Hasen, die euch an der Stelle auch den einen oder anderen Tipp gerne geben. Ja, Frage Nummer 6, wie lange soll ich in meinem ersten Unternehmen bleiben? Ja, die Zeiten haben sich geändert. Also früher war das so, ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich 2000 angefangen habe, da war das völlig klar. Ich habe in der Region X die Schule besucht, habe da auch studiert, habe dann auch dort vor Ort bei mittelständischen oder großen Unternehmen angefangen, werde dort mit Sicherheit auch in Rente gehen und wahrscheinlich auch irgendwann begraben. Das war so der klassische Karriereverlauf. Und das war auch nicht nur typisch für Ingenieure, das war typisch eigentlich für die Gesellschaft zu dieser Zeit. Ab 2000, je mehr Internationalität dazu kam, hat sich das deutlich geändert. Heute ist das ganz anders. Und ich kann da sagen, es gibt eigentlich kein Faustwert, ja, 1, 2, 5 Jahre, was ist richtig, gibt es nicht. Ich kann euch eigentlich nur etwas weitergeben, und zwar ist das so ein Satz, der vielen Ingenieuren häufig auch bekannt ist: Change it, leave it or stay unhappy. Also wenn ihr merkt, dass ihr an irgendeinen Punkt geratet in eurer Zeit, die ihr jetzt bei dem Unternehmen seid, der euch nicht gefällt, was auch immer es ist, ob es jetzt Projekt, Politik, Karriere, was auch immer ist, versucht es zu verändern oder ihr müsst es verlassen. Und wenn ihr das beides nicht tut, dann werdet ihr wahrscheinlich unglücklich dort vor Ort verweilen. So, dementsprechend kann ich euch sagen, es gibt keinen guten Moment zu wechseln. Also das ist auch so eine Mär, die ich immer wieder erlebe, ist jetzt ein guter Moment zu wechseln. Es gibt keinen guten Moment zu wechseln. Ja, wenn es eine Chance euch sich vor euch ausbreitet und sagt, hier, das ist eine Möglichkeit, müsst ihr entscheiden, nehme ich sie mit oder will ich es nicht. Aber seid euch bewusst, ihr werdet immer wieder in die Situation kommen, zu überlegen, wechsle ich jetzt aus meinem ersten Unternehmen heraus. Und wann das ist, ob das noch in der Probezeit ist, weil es einfach nicht funktioniert. Ich habe mich in einem kleinen Unternehmen beworben, bin dort angestellt worden, habe festgestellt, eigentlich bin ich doch der Großunternehmer-Nehmens-Typ, ja, oder muss dann halt innerhalb der ersten 6 Monate für mich entscheiden, ist das wirklich meins? Oder bleibe ich 2 Jahre oder bleibe ich 5 Jahre oder vielleicht auch gar 10? Diese Antwort ist heute einfach gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Es ist ein Stück weit etwas Gefühl, Bauchgefühl, was ihr haben werdet, mit der Zeit irgendwann festzustellen. Für mich war das einfacher, für mich war klar, ich werde nach genau 5 Jahren kündigen, aber ich hatte ja ein ganz anderes Ziel im Hintergrund für mich selber. Ja, kommen wir zur 7. Frage. Soll ich ins Ausland gehen? Und da kann ich nur sagen, lieber gestern als heute. Ich bin im Ausland gewesen, ich habe mein Auslandssemester in Frankreich gemacht, ein halbes Jahr bin ich dorthin gegangen. Sehr spannend, ich habe wahnsinnig viel erlebt und es ist so, heute könnte ich das nicht mehr. Ich habe Kinder, ich habe Verantwortung dieser Familie gegenüber und ich kann nicht einfach sagen, ach, wisst ihr was, ich finde USA auch mal cool oder Japan oder wo auch immer und durch die Möglichkeiten meiner Firma kann ich da mal hin. Das geht heute nicht mehr. Ich kann mit Sicherheit mit Familie umsiedeln, das ist alles möglich, auch zeitlich begrenzt für ein paar Jahre ins Ausland gehen mit Familie, aber es ist doch was anderes, als wenn ich noch in der Lage bin, jetzt zu gehen, wo ich noch relativ wenig Verantwortung gegenüber Kindern habe. Dementsprechend, ich kann euch absolut empfehlen, ins Ausland zu gehen. Das macht so wahnsinnig den Blick weit und spannend, neue Kulturen kennenzulernen. Wir leben heute einfach in einer internationalen Welt und ich finde, andere Kulturen sind einfach bereichernd. Als ich damals nach Frankreich gegangen bin, ich hatte Französisch in der Mittelstufe, aber ja, Sprachen lernen in der Schule ist ja noch was anderes als die Kultur lernen. Und ich bin dann da einfach hingegangen, total naiv mit meinem Frankreich-Verständnis und habe so wahnsinnig viel erlebt, Spannendes, Kulturelles, Inhaltliches. Diese Region war einfach toll, diesen Weinanbau, diese Kultur dort, auch die Essenskultur dort zu erleben in Frankreich. Auch die Arbeitskultur, sehr spannend, wenn wir so mit unserer deutschen Verständnis von Arbeitskultur nach Frankreich gehen, das ist dort einfach was anderes. Und dieses Verständnis, dieses, wie sagt man, open-minded, dieses andere Kulturen zu erleben, ist einfach genial und ich kann nur sagen, geht ins Ausland, macht die Erfahrung, egal ob es ein Auslandssemester ist, ob es für 2, 3 Jahre als angestellter Ingenieur dort irgendwo ist. Wenn ihr die Chance habt, geht dahin. Ich hatte damals die Möglichkeit, 2001 in die USA zu gehen, aber dann kam ja der Anschlag auf das World Trade Center, das Thema erstmal alles erledigt gewesen und dann war das für mich auch durch, weil ich ja 2005 in die Selbstständigkeit gehen wollte. Aber macht es. Also geht ins Ausland. Es ist wahnsinnig bereichernd. Ja, die 8. Frage. Was habe ich eigentlich an der Uni gelernt? Ganz offen und ehrlich, wahrscheinlich nichts. Also ich habe so, zumindest ich selber habe so die Erfahrung gemacht, von all den ganzen verschiedenen Fächern, die ich gelernt habe, habe ich am Ende des Tages eigentlich nicht wirklich viel als Entwicklungsingenieur später in meinem Beruf gebraucht. Das kommt so ein bisschen drauf an, wo ihr unterwegs seid, in welchem Fachgebiet, in welcher Detailtiefe, mag das anders sein. Aber so ein ganz einfaches Beispiel, was haben wir uns die 3 Semester durch Mathematik hindurch geschlagen und gequält und am Ende des Tages in meinen letzten 12 Jahren als Entwicklungsingenieur oder überhaupt als Systemingenieur, der einzige mathematische Zusammenhang, den ich brauchte, war ein Dreisatz. Was aber wichtig ist, und deswegen ist jetzt Uni nicht per se schlecht oder auch die Professoren nicht schlecht oder die Vorlesung schlecht, es ist was anderes, was ihr gelernt habt. Und zwar habt ihr gelernt, als Ingenieur, ingenieurmäßig Probleme zu lösen. Und das ist eine ganz wahnsinnig wichtige Erfahrung, die ihr einfach mitbringt. Und das ist auch so ein Grund, weswegen ich mein Wissen weitergebe. Zum einen als Dozent für Systems Engineering an der Uni, weil ich eben aus dieser Praxis heraus diese Erfahrung weitergeben möchte. Nicht alle von diesen Studenten, die da sind, werden Systems Engineering irgendwo später in ihrem Berufsleben haben. Aber sie wissen, worum es geht. Und wenn sie damit konfrontiert sind, kennen sie die Lösungsstrategien, die hinter Systems Engineering stehen. Und eine spannende Erfahrung war auch in dem Kontext jetzt die Klausur, die wir Anfang Februar geschrieben haben, beziehungsweise die ich gestellt habe, die die Studenten geschrieben haben. Da war es einfach so, ich habe denen 25 Fragen gegeben rund um das Thema und habe gesagt, ihr könnt alles mitbringen, von mir aus auch Laptop, was auch immer ihr wollt. Mir ist das egal, ihr seid euch bewusst, ihr habt nur 90 Minuten und innerhalb dieser 90 Minuten müsst ihr Fragen beantworten. Ihr werdet auch nicht alle Fragen beantworten können. Und dann haben sie mich am Anfang komisch angeguckt, warum ich das so gemacht habe. Dann habe ich ihnen gesagt, das ist relativ einfach, weil das später im Job genauso ist. Ihr werdet ein Problem auf den Tisch gelegt kriegen, was in der Regel größer ist als das, was ihr in dieser Zeit lösen könnt. Und ihr müsst einfach für euch selber Strategien entwickeln, wie ihr mit, ihr seid in der Lage, alle Informationen zu bekommen, die ihr braucht, ob es Web ist, ob es Bücher sind, ob es Kollegen sind, was auch immer. Aber ihr müsst einfach in dieser gegebenen Zeit, in diesem Fall 90 Minuten, versuchen, das Problem so gut wie möglich zu lösen. Das ist die Realität und das ist etwas, was leider häufig an den Universitäten so ein bisschen abhanden geht. Deswegen bin ich gerne als Dozent dort unterwegs. Ein zweiter Punkt, was ich auch sehr viel mache, ist halt als Referent bei den MINT-Programmen. Also MINT ist ja Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Da geht es einfach darum, Schüler ab der 11. Klasse bis ins zweite Semester hinein zu begleiten, die in diesem MINT-Umfeld studieren, wo ich halt Soft-Skill-Wissen weitergebe. Das motiviert mich persönlich auch extrem stark, eben an die nachfolgende Ingenieursgeneration entsprechend meine Erfahrung weiterzugeben und eben aber auch als Speaker bei Konferenzen andere Ingenieure zu inspirieren, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ein Tipp, den ich euch noch so in diesem Kontext der Frage, was habe ich eigentlich an der Uni gelernt, mitgeben kann, ist spezialisiert euch. Absolut. Also versucht ein Themenfeld zu finden, wo ihr leidenschaftlich für brennt, was euch total von der Hand geht und dann spezialisiert euch da drauf. Nicht rechts, nicht links, nicht generell universell, sondern spezialisiert. Und Mechatronik ist auch eine Spezialisierung. Der Systemingenieur ist auch eine hohe Spezialisierung auf einer ganz anderen Art und Weise. Aber auch ich als Systemingenieur bin sehr stark spezialisiert. Und das ist auch etwas, was wir in anderen Umfeld kennen. Ein Freund von mir, der ist bei der Polizei dort im gehobenen Dienst. Die haben für alle möglichen verschiedenen Sachen Spezialisten dort. Und das ist völlig klar, das sind alles Polizisten. Ja, aber alle sind spezialisiert in ihrem kleinen Bereich und sind da extrem gut, weil das ist der große, große Vorteil der Spezialisierung. Ihr werdet extrem gut. Bei Sportlern ist das genauso. Versucht mal, einen 100-Meter-Läufer dahin zu bringen, dass er Marathon erfolgreich läuft. Das wird nicht gehen. Er ist spezialisiert auf 100 Meter. Und das ist genau das, wo er so richtig, richtig gut ist. Und es macht ihm Spaß. Und das ist etwas, was ich euch nur mitgeben kann zum Thema Uni. Ja, und an der Stelle, seid nicht böse auf die Professoren, seid nicht böse auf das, was ihr da lernt. Ihr lernt was, ihr lernt definitiv Probleme zu lösen. Ob ihr das Wissen, was ihr dort mitnehmt und in Klausuren auch bestätigen müsst, immer später im Berufsleben gebraucht wird, ist was anderes, steht auf einem anderen Blatt. Aber schlussendlich ist es nicht schlecht, dieses Wissen zu haben. Ja, kommen wir zur 9. Frage, die mich erreicht hat. Das ist das Thema, soll ich umziehen oder soll ich pendeln? Also ich bin am Anfang gependelt. Ich habe am Anfang die Situation gehabt, ich bin ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin dann von dort gependelt, komme aus Herdecke in der Nähe von Dortmund, bin dann immer nach Lippstadt gefahren. Das ist eine Stunde Fahrt morgens hin, das ist abends eine Stunde Fahrt zurück. Damals gab es keine Podcasts, damals gab es nur Radio. Irgendwann sind die Radiosender alle durchgenudelt, die CDs alles zum dritten Mal gehört und dann wird das Autofahren extrem langweilig. Die Frage, die mich dann bewogen hat, dann umzuziehen, war, wenn ich 2 Stunden pro Tag pendel, und das 5 Tage sind das 10 Stunden, das ist mehr als ein Arbeitstag, den ich im Auto sitze. Und bin dann damals recht nah an die Firma, sodass ich dann mit dem Fahrrad zu Heller konnte und hatte nur noch 5 Minuten. Das ist eine unglaubliche Veränderung in der Lebensqualität, dann nicht mehr im Auto zu sitzen. Aber es gibt da kein richtig und kein falsch. Also heute pendle ich zum Beispiel auch wieder sehr viel. Es liegt aber einfach an meinem jetzigen Job, dass ich halt in verschiedenen Orten in Deutschland unterwegs bin und dann einfach die Situation habe, dass ich unterwegs sein muss. Grundsätzlich ist es aber so, je näher an dem Unternehmen dran wohnt, umso angenehmer ist das, auch zu reagieren später, wenn ihr Familie habt, entsprechend dann auch mal für die Familie vielleicht da zu sein, wenn irgendwo da Bedarf ist. Es gibt also keine richtig oder falsch, umziehen oder pendeln, müsst ihr halt selber schauen, was euch da liegt. Und es gibt ja Podcasts, und ja nicht nur den Zukunftsarchitekten, sondern ich kann euch ganz viele andere Podcasts noch empfehlen. Diese Podcasts machen zumindest das Autofahren doch wesentlich angenehmer. Ja, kommen wir zur Frage 10. Soll ich noch einen Master aufsetzen? Das ist eine Frage, die mich in letzter Zeit häufiger erreicht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wenn ihr vorhabt, dass ihr in die Forschung geht oder vielleicht auch gar noch einen akademischen Abschluss machen wollt, dann mag das vielleicht der richtige Schritt sein, einen Master zu machen. Ich persönlich glaube, mittlerweile hat sich die Bachelor-Ausbildung ein Stück weit eingerenkt. Ich glaube, die Unis waren da an der Stelle ein wenig überfordert, sage ich jetzt mal vorsichtig, was den Bachelor anging. Ich würde es vielleicht eher so machen, macht den Bachelor, macht den Abschluss, geht als Bachelor in die Industrie, arbeitet ein paar Jahre und entscheidet euch dann, ob ihr noch mal den Master hinterher braucht, ob ihr ihn braucht oder nicht. Ich kann es nicht zwingend sagen. Ich bin noch ein Ingenieur der alten Schule, Anführungsstriche, also wie es halt früher war, Fachhochschulabschluss, so dass ich da keine perfekte Antwort habe. Und ich habe auch als Arbeitgeber, also als Unternehmer, keine perfekte Antwort dazu. Ist es besser, Bachelor oder Master zu machen? Es kommt halt schlicht und einfach darauf an, wo ihr hin wollt. Also grundsätzlich, wenn ihr mehr in die Forschung wollt, wenn ihr mehr ins Akademische wollt, dann müsst ihr definitiv über einen Master nachdenken. Wenn ihr in die Praxis wollt, dann eher über einen Bachelor. Das alte System gibt es leider nicht. Das hat viel besser in die Industrie gepasst mit dem Uni-Abschluss und dem FH-Abschluss. Aber so ist es nun mal. Und guckt, was euch liegt. Also vielleicht macht er die anderthalb Jahre Master obendrauf und geht dann trotzdem in die Praxis. Müsst ihr einfach schauen und vor allem, was für ein Thema. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, die Kombination, ich mache einen Bachelor in einem Themenschwerpunkt, mache den Master in einem etwas anderen Themenschwerpunkt und habe so vielleicht eine spannende Kombination. Das könnte für mich zum Beispiel ein Grund sein, wenn ich mich jetzt nochmal zurückversetze und die gleiche Situation, wie ihr heute habt, den Master danach zu machen. Naja, mal schauen. Ja, das waren die 10 Fragen, die mich erreicht haben. Ich habe noch eine 11. extra Frage, die ich gerne weitergeben möchte, und das ist der Umgang mit Personalern. Was wichtig ist, wenn ihr im Bewerbungsgespräch seid später, ihr müsst euch klar sein, wo für euch die Reise hingehen soll. Das wird euch der Personaler und auch das Unternehmen nicht sagen können. Ja, das heißt, macht euch vorher bewusst, wo sehe ich mich in 2 Jahren, wo sehe ich mich in 5 Jahren, wo sehe ich mich in 10 Jahren, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin? Das ist eine ganz entscheidende Frage, jetzt nicht nur für die Personaler, sondern auch dafür, dass ihr erfolgreich und glücklich werdet. Aber der Personaler wird das merken in dem Gespräch, egal ob das jetzt ein Personaler in Anführungsstrichen ist wie ich, der in einem Bewerbungsgespräch mit einem Absolventen sitzt oder aber eben halt ein Personaler, der den ganzen Tag in einem großen Unternehmen nichts anderes macht als Personalwesen und dann das Bewerbungsgespräch führt. Innerhalb von Sekunden habe ich raus, ob diese Person weiß, wo sie eigentlich hin will in ihrem Leben. Und habt aber auch keine Angst vor Personalentscheidern. Gerade bei mittelständischen und großen Unternehmen ist es einfach so, Personalentscheider sind halt Spezialisten wieder in diesem Unternehmen, die sich genau um diese Aufgabe kümmern. Entscheidend ist aber später eigentlich der direkte Chef, also der Entwicklungsverantwortliche. Und das war zum Beispiel mein Weg, wie ich damals das gemacht habe. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben. Bei Bosch war halt in der Entwicklung halt die Verantwortlichen. Und das ist auch der beste Weg. Es wäre auch der beste Weg, zum Beispiel bei mir im Unternehmen über ein Praktikum, über eine Diplomarbeit zu schauen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert das Unternehmen? Was machen die eigentlich genau? Und dann irgendwann vielleicht den Schritt zu machen und als angestellter Ingenieur dort zu arbeiten. Also das ist oft viel einfacher, als eben halt über die reine Bewerbung zu gehen. Abschließend zum 11. Punkt Umgang mit Personal, dann freue ich mich schon auf die nächste Episode mit Christoph Wirz und Arvid Stiller, auch 2 Ingenieure, die sich eben mit dem ganzen Thema Job und Jobvermittlung für Ingenieure beschäftigen, die ich jetzt bald im Gespräch haben werde, und wir werden auch genau dieses Thema gemeinsam besprechen, so dass ihr noch viel mehr zu diesem ganzen Thema Job und Ingenieurwesen und drumherum bekommt. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode, die dann auch bald kommen wird. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise natürlich. Also, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren und dann zukünftig die Episoden kostenlos immer dann bekommen, wenn ich sie online stelle. Das geht zum einen unter zukunftsarchitekten-podcast.de/iTunes. Das ist der Link, um halt das Ganze als Apple-User zu abonnieren. Der andere Link für die Windows-User ist unter zukunftsarchitekten-podcast.de/Zune. Das ist ja das Pendant quasi zum iTunes-Store bei Windows. Und wenn ihr sowieso dabei seid zu abonnieren, dann bewertet den Podcast, wie er euch gefällt. Das ist eine ehrliche Meinung, fände ich klasse und würde mich sehr freuen. Und bewertet auch andere Podcasts, denn für uns Podcaster ist es einfach eine total erhebende und wertvolle Rückmeldung, wenn die Hörer in iTunes, Mails oder Kommentare eure Rückmeldung gibt. Und es motiviert uns eben sehr stark weiterzumachen. Und so möchte ich auch die erfahrenen Ingenieure, die vielleicht diese Episode gehört haben, auch noch aufrufen, gebt eure Tipps noch weiter in den Kommentaren dieser Episode auf dem Blog, so dass ihr entsprechend den jungen Ingenieuren noch den einen oder anderen Tipp gebt. Ja, ich habe noch einen weiteren Hinweis. Ich hatte das ja auch schon angesprochen. Es gibt noch einen weiteren Podcast von mir, der Pechacha-Podcast, der sich ausschließlich über die Kunst der Präsentation und der inspirierenden Rede dreht. Unter www.pechacha-podcast.de, also Pecha-Kucha-Podcast geschrieben. Ich habe den Link auch in den Shownotes, also könnt ihr nochmal in den Shownotes nachgucken. Und einfach schauen, dieser Podcast ist der neue Podcast von mir. Ja, ich hoffe, die Episode war ein wenig hilfreich und hat ein paar Anregungen gegeben. Wenn ihr, wie gesagt, als Hörer erfahrene Ingenieure seid, gebt eure Tipps und Erfahrungen in den Kommentaren an die junge Generation weiter. Naja, und so kann ich nur schließen mit den Worten, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.